Ja, diese Predigt heute Morgen ist thematisch allerdings ein bisschen aus der Zeit oder aus dem Rahmen gefallen. Es geht jetzt weder um Hochzeit und es geht auch nicht um Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Dazu hatte ich bei der letzten Mitgliederaufnahme mal was gesagt gehabt. Es geht eigentlich um ein theologisches Thema, dritte Person unseres Gottes, der Heilige Geist. Und ich hoffe, ihr nehmt da auch den ein oder anderen Impuls jetzt mit, wenn ihr jetzt kognitiv einfach umschalten müsst. Tut mir leid, dass ich euch da zumute, aber ich glaube, das wird irgendwie doch auch gehen. Und wenn Gottes Geist gegenwärtig ist, und davon gehe ich aus, dann wird er es auf jeden Fall auch bewirken und auch unseren Herzen sein Wort nahebringen. Genau, danke, Benni, für die erste Folie. Das Bild an der Seite ist nicht einfach jetzt mal nur so, weil ich nicht wusste, was ich da hinsetzen soll, ja, sondern das ist bewusst. Ich werde dann ja noch was zu sagen, aber vielleicht nehmt ihr es erstmal so ein bisschen auch wahr. Der Leitgedanke bei diesem Thema, bei dieser Predigt heute Morgen ist der unsichtbare Begleiter. Also einfach deswegen, weil wir substanziell mit dem Begriff Vater etwas anfangen können. Weil wir eigentlich in der Regel alle einen leiblichen Vater, zumindest einen Erzeuger haben oder eine männliche Person in unserem Leben, ja, die irgendwie auch so ein bisschen Vorbildfunktion hatte oder hat. Ja. Wir können auch mit Jesus etwas anfangen, weil wir wissen, dass er auch in einem menschlichen Körper auf dieser Erde existiert hat, auch wenn das nicht unsere Zeit war. Aber wir lesen in Berichten, dass er gesehen wurde, angefasst wurde, also gegessen hat auch. Ja. Also er war einer von uns. Ja. Bei dem Heiligen Geist ist das etwas schwierig. Ja, du kannst ihn ja gar nicht erfassen und greifen. Ja, und wie stellen wir uns einen Geist vor? Wenn wir uns den vorstellen, er wäre jetzt irgendwie so durchscheinend, würde hier so rumschweben, dann wäre es schon in dem Sinne zumindest kein Geist mehr, weil er nicht allgegenwärtig sein kann, weil er dann eben hier ist. Aber das ist eben das ganz Spezielle an Gottes Geist, dass gerade dadurch auch Gott allgegenwärtig ist in diesem gesamten geschaffenen Universum, das von Gott letztendlich kommt, aber eben in einer unsichtbaren und auch nicht greifbaren und vor allen Dingen auch nicht in einer Art und Weise, dass man ihn zur Verfügung hat. Man spricht ihn in der Regel in unseren Kreisen auch nicht so an. Also da gibt es Unterschiede. Ja? Aber wir sind das eigentlich nicht so gewohnt. Wir sagen himmlischer Vater. Wir sagen Herr Jesus Christus. Aber wenn ich bete, sage ich nicht lieber Heiliger Geist. Vielleicht, weil ich nicht so erzogen wurde. Das mag der Hintergrund sein. Aber es ist auch für mich nicht so ganz klar, wie ich mir da ein Gegenüber vorstellen soll. Das ist für mich auch ein Aspekt. Darum möchte ich uns zunächst mal ein Bibelwort lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Die Verse 14 bis 17 und 26 bis 28. Nicht, weil ich da was manipulieren will, habe ich die Verse so rausgesucht, sondern weil sie inhaltlich einfach nur so für diese Predigt auch zusammenpassen. Und ich bitte den Benni einfach mitzuschalten. Ganz bewusst habe ich hier, das muss ich vorweg sagen, nach der neuen Elberfelder Übersetzung abgedruckt, weil die einen Unterschied zu allen anderen Übersetzungen hat, da komme ich gleich noch drauf. Ja. Römer 8, 14 bis 17 und 26 bis 28, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Indem wir rufen, Abba. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich lade uns noch einmal ein zu einem Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wenn wir manchmal vielleicht auch Texte in deinem Wort lesen, die nicht so einfach verständlich sind oder die auch nach manchen Übersetzungen irgendwie etwas holprig sind, ich möchte dich bitten, dass du doch wirklich durch deinen Geist in unseren Herzen wirkst, dass du uns heiligst in deiner Wahrheit, dass du uns diese Wahrheit aber auch aufschließt, dass du uns den Verstand öffnest, unser Herz und unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung mit dir inniger und herzlicher wird. Danke für deine Gegenwart auch jetzt. Amen. Ich möchte zunächst mal ein paar Hinweise geben aus den textlichen Begriffen. Ja? Luther hat übersetzt, denn diejenigen, die der Geist Gottes treibt, das ist schon so ein richtig dynamisches Wort. Ja? Wenn ich jetzt so in die Runde fragen will, wer von euch möchte denn gerne getrieben werden? Da werdet ihr sagen, nee, eigentlich nicht. Und wir möchten eigentlich auch nicht vom Geist getrieben werden. Ja? Wir haben schon genug zu tun, würden wir vielleicht antworten. Ja? Nicht noch jetzt mehr Anstrengung. Ne? Darum habe ich mir dieses Wort mal angeguckt, was da im Grundtext steht. Ago heißt das. Ja? Das heißt führen, geleiten, wegbringen, regieren, herrschen. Man hat den Eindruck, das ist so ein Lieblingsverb von Paulus gewesen. Das kommt häufig in seinen Briefen vor. Ja? Ago heißt eigentlich immer im weitesten Sinne, so versuche ich mich jetzt mal in den Paulus zu versetzen, dass er etwas bewegen wollte in den Gemeinden, denen er geschrieben hat oder die er teilweise auch selber gegründet hat. Es ist ja auch klar, da ist ja auch eine Verbundenheit. Er hatte immer ein Anliegen für die Gemeinden. Ja? Und darum gebraucht er so ein starkes Verb, ja, um tatsächlich schon auch zu beeinflussen. Das ist richtig, er möchte etwas bewegen. Ja? Aber wir dürfen das nicht so verstehen, als wäre das jetzt ein Leistungsdruck, der dahinter steht. Ja? Das kann nämlich in beiderlei Hinsicht gedeutet werden. Es kann sanft und ohne Gewalt bedeuten. Es kann aber auch sagen, mit Macht und Gewalt. Beides ist an dieser Stelle möglich. Aber es heißt eigentlich führen, geleiten, ja, regieren oder auch wegbringen, herrschen. Dann das nächste Wort, Sohn, kommt in diesem Text drin vor. Und genau aus diesem Grund habe ich auch die Elberfelder Übersetzung genommen. Ich hoffe, dass ich vielleicht nochmal die erste, ach so, das ist falsch, falsche Richtung, sorry, den ersten Text uns zeige. Da steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist der große Unterschied in den Übersetzungen, die wir im Deutschen haben. Ich habe nur die Elberfelder gefunden, die tatsächlich hier noch Söhne alleine solitär übersetzt. So ist es tatsächlich im Grundtext auch, steht es auch so. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie ist das mit den Frauen? Ne? Und das ist ja ein Generalthema in unserer Kultur zurzeit. Das ist auch gut, dass es dieses Thema gibt. Ja. An vielen Bibelstellen wird jetzt einfach Kinder geschrieben im Deutschen, auch wenn dieses Wort da nicht steht. Ja. Manche schreiben auch Söhne Gottes und Töchter Gottes in der Übersetzung. Töchter Gottes steht aber auch nicht im Grundtext. Worauf ich hinaus möchte ist, ja, wenn wir uns das einfach mal exegetisch betrachten, dann ist dieses Wort im Johannesevangelium alleine Jesus Christus vorbehalten. Ja. Sohn, ja, wird es immer in Bezug zu Sohn Gottes gesetzt, und das ist klar, das ist Jesus Christus. Ja. Im Neuen Testament bedeutet es, es ist der rechtmäßige Nachkomme, der rechtmäßige Erbe und die rechtmäßige Sohnesbeziehung der Liebe damit gemeint. Und darum habe ich mich entschieden, an dieser Stelle das so zu belassen. Ja. Weil das gar nicht um das Geschlecht geht an dieser Stelle. Es ist nicht gemeint, ob Mann oder Frau, und ob alle dazugehören oder nicht, sondern es ist das Erbrecht gemeint in der Antike. Und das Erbrecht in der Antike hatte für die Söhne leider, aber so war es nun mal, einen höheren Stellenwert als das Erbrecht der Frauen. Ja. Und wenn Paulus das so schreibt, und natürlich sind die Frauen damit einbezogen, dann werden auch zum Glauben gekommene weibliche Menschen in das Erbrecht des Sohnes hineinversetzt und nicht in das Erbrecht der Tochter. Und darum ist das sinnvoll an dieser Stelle, weil man gerade damit tatsächlich auch dem weiblichen Geschlecht eher etwas Gutes tut, ja, dass auch sie zu Söhnen Gottes werden, erblich verstanden, ja, ist es korrekter und besser, ja, wertschätzender, auch für die Frauen, wenn man es so belässt. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber es geht, wie gesagt, nicht um das Geschlecht. Es geht nicht darum, dass hier Mann und Frau differenziert werden soll. Es geht um das, was letztendlich dabei herauskommt. Und das ist die Gottessohnschaft und das ist das Reich Gottes und das ist das, wo Gott uns hineinversetzt hat, genauso wie seinen Sohn. Das hat in der Antike einfach einen höheren Stellenwert. Und darum ist es auch gut, ja, wenn Paulus hier einfach Söhne schreibt, weil er nämlich danach auch von Kind spricht. Das ist nämlich interessant. Ja. Er gebraucht dieses Wort auch. Ne. Und da geht es letztendlich darum, Kind zu sein, ja, in dem Sinne, dass wir einen himmlischen Vater haben und dass durch den Heiligen Geist wir in diese Gotteskindschaft hineingeboren werden. Kann man andere Bibelstellen auch noch zur Rate ziehen, also aus dem Korintherbrief, ist jemand in Christus, hat Paulus geschrieben, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Der wird gar nicht differenziert zwischen Mann und Frau, ja, sondern da sind wir einfach eine neue Schöpfung. Völlig unerheblich, ob Mann und Frau. Und in dieser Art und Weise sind wir zu Söhnen Gottes geworden. Ja. Und Paulus sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, ja. Wenn Paulus hier in diesem selben Text dann noch schreibt, Kind im Sinne von Abstammung, bedeutet das, also genau im Sinne von Abstammung, im Sinne von Ursprung, geistlich durch Wiedergeburt, sind wir Gottes Kinder. Das Verb, oder nicht das Verb, das Wort, was gebraucht wird in der Bibel für den Geist Gottes, ist entweder im Alten Testament Ruach oder im Neuen Testament Pneuma. Ja. Eigentlich sind das auch so Allerweltswörter. Ja, diese Wörter können beide, ja, mit Hauch, mit Atem, mit Wind, auch mit Geist natürlich übersetzt werden. Ja. Um das zu verdeutlichen, was letztendlich passiert ist, als Gott aus dieser Gestalt, so will ich das mal sagen, ja, wo er Substanz von diesem Planeten genommen hat und hat irgendetwas modelliert damit und dann stand plötzlich irgendeine Gestalt vor ihm, die war völlig leblos. Die steht heute noch da. Und keiner würde sie sehen. Warum? Weil wenn er nicht das Entscheidendste gemacht hätte, hätte es gar keine Menschen gegeben. Er hat dieser Gestalt seinen Atem eingehaucht, Ruach. Und da steht, da ward der Mensch eine lebendige Seele. Ja. Der Geist Gottes ist lebensschaffend. Und das, was damals bei der Schöpfung passiert ist und was letztendlich für uns alle gilt, ja, und das ist auch ein wissenschaftliches Prinzip und für mich auch immer ein Kritikpunkt an der Evolutionstheorie. Ja, Lebendiges kann nur von Lebendem kommen. Du kannst nicht irgendeine tote Substanz nehmen. Du kannst die menschlich anhauchen, da passiert aber gar nichts. Es braucht Ruach oder Pneuma. Dann wurde diese Gestalt zu einem lebendigen Wesen. Und es ist nicht erklärlich wissenschaftlich, wann, zu welchem Moment und vor Milliarden von Jahren in eine tote Materie plötzlich das Leben hineingekommen ist, das kannst du auf einer Zeitskala nicht definieren. Dementsprechend ist das, was Jesus, dem Nikodemus im Neuen Testament erklärt, als der zu ihm kommt und zu Jesus sagt, hör mal, wir wissen, dass du eigentlich gut bist, will ich aber formulieren, dass du der Sohn Gottes bist, ja. Da geht er gar nicht drauf ein, sondern er geht sofort auf die Wiedergeburt ein und sagt, es sei denn, ja, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Der Nikodemus hat sofort die Rückfrage, also Jesus ist sofort irgendwie im Zentrum mit dem, ja, wie kann denn das passieren? Und dann sagt Jesus, der Mensch muss aus Wasser und Geist geboren werden, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und da meint Jesus Pneuma. Bei der Schöpfung ist der Mensch durch dieses Pneuma zu einem lebendigen Menschen für das Diesseits und dieses Planeten geworden. Und bei der Neuschöpfung, das, was Paulus dann beschreibt, einer neuen Kreatur, was Jesus mit der Wiedergeburt beschreibt, ja, passiert ist, dass dieser Mensch, der bereits lebt biologisch, zu einem Gotteskind wiedergeboren wird. Und das kannst du biologisch nicht vererben. Das kann nur geistlich vererbt werden. Und in diesem Sinne müssen wir diesen Text weiter verstehen. Jetzt will ich versuchen, auf ein paar Dinge daraus einzugehen, dass das nicht so theologisch bei uns haften bleibt. Ja? was ist denn letztendlich der Geist dieser Sohnschaft? Ja, also Paulus hat es gesagt, Jesus hat es auch gesagt. Ja, wir sagen Abba, also lieber Vater, zu Gott. Ja, das ist für die damalige Situation das absolut Neue gewesen. Die meisten von uns sind christlich erzogen. Ja. Ich vergleiche unsere Kindschaft in einer christlichen Familie manchmal so wie mit dem Obelix, ja, aus Asterix und Obelix. Was ist mit dem passiert? Der ist als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen. Von daher braucht er danach keinen mehr. Ja. Was ist mit uns als Menschen passiert, die wir in einer christlichen Familie groß geworden sind? Wir sind in den Zaubertrank der christlichen Sozialisation gefallen. Ja. Wir haben unglaublich viele Dinge mitgekriegt, von unseren jüngsten Kindesbeinen an. Ja. Was will man einem langjährigen Christen denn schon Neues erzählen? Das ist ganz schwierig, auch als Verkündiger. Ja, ihr wisst ja eigentlich alles. Es geht letztendlich nur um die Auslegung, um das Nahebringen des Wortes Gottes und vielleicht um die praktische Anwendung auch. Was bedeutet das für mich? Und eine praktische Anwendung ist, dass wir Vater zu Gott sagen dürfen, das ist gar nicht so selbstverständlich, auch wenn wir das als selbstverständlich mitgenommen haben. Ja, ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Ja. Aber diesen Schöpfer des Universums, das muss man sich auch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Diesen Allmächtigen, diesen unnahbaren Gott, auch noch Papa nennen zu dürfen, das ist schon wirklich eine echte Vorzüglichkeit. Ja? Das hätte Gott nicht nötig. Aber weil er uns so lieb hat, wird er gerne mit diesem Wort oder mit dieser Kosebezeichnung angesprochen. Ja? Geist der Sohnschaft bedeutet auch, Gottes Geist inspiriert. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass wir alle unter einer gewissen Inspiration auch des Heiligen Geistes stehen, ja, die wir den Geist Gottes haben. Ja, weil dieser Geist, wie wir es am Anfang gelesen haben, ja, zu uns spricht, dass wir Söhne Gottes sind. Ich sage das manchmal so ein bisschen salopp, aber ich stehe dazu, ja, wenn ich keine Erfahrung mit Jesus Christus machen würde, wenn ich auch kein Reden, lebendiges Reden durch sein Wort in meinem Herzen spüren würde, wenn ich nicht wüsste und erfahren würde, da ist was Lebendiges als Gegenüber, dann könnte ich nicht glauben. Ja, ich brauche dieses innere Anreden, diese Botschaft, dieses Sagen, dass das Wort Gottes lebendig wird, wenn ich es lese. Oder dass ich einen Gedankenimpuls im Tagesgeschehen bekomme, tue dies und lasse jenes. Daran spüre ich einfach, dass Gott auch in meinem Herzen gegenwärtig ist. Ja? Und das bedeutet, der Heilige Geist öffnet ihr Herz und Verstand. Ja? Der Verstand ist nicht generell negativ in der Bibel gemeint. Ja? Er spricht den Verstand an, er klingt an den Verstand an und über den Verstand teilt er sich mit. Und er sagt dir, was gut ist, was auch schlecht ist. Das lesen wir auch im Buch Micha. Das ist eigentlich eine ganz alttestamentliche Botschaft. Es ist dir gesagt, Mensch, ja, was gut ist und was richtig ist, was Gott von dir fordert. Ja. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist tatsächlich eine Generallinie. Und wenn du danach fragst, redet Gott zu dir. Darum ist es gut, einfach mal darüber nachzudenken, war das immer so? In deinem und meinem Leben. Da sind wir sehr unterschiedlich. Ich kenne so ein Vorher und Nachher. Ich bin eben nicht schon so in den Zaubertrank gefallen, aber ich habe ihn zumindest mal so ein bisschen teilweise berührt als Kind. Oder ein bisschen davon getrunken. Ich hatte durch eine Verwandte eine christliche Erziehung. Das war sehr geistlich und sehr gut und sehr wichtig für mich. Auch für mein persönliches Leben. Ja. Andere haben vielleicht in Kindheitsjahren nie etwas von Jesus gehört. Dieser Augustin, der hatte eine fromme Mutter, die hieß Monika. Gar nicht so ein unmoderner Name. Ja, für 2000 Jahre zurück. Schon interessant. Ja. Und diese Monika, die hatte nur Stress mit ihrem Sohn. Ja, ihr müsst echt mal die Biografie von Augustin lesen. Ja. Das war so ein richtiger Draufgänger. Ja, der war auch stattlich wahrscheinlich ein bisschen kräftig gewachsen. Ja, der hatte ein gutes, aber auch loses Mundwerk. Daraus hat er Programm gemacht. Er hat Rhetorik studiert. Ihr glaubt gar nicht, was der reden konnte. Wir haben alle nicht gehört. Klar, ja. Aber das war nicht geistlich, was der von sich brachte. Und dann hat er so richtig auch auf den Putz gehauen als Jugendlicher. Und die Monika, die ist verzweifelt als Mutter an diesem Knaben. Ja? Und irgendwann, und das ist nicht menschlich erklärbar, ja, so ähnlich wie bei Paulus, da stoppt Gott diesen Menschen. Und es kommt zu einer Wiedergeburt und er bekennt im Rückblick, dass eigentlich in diesen wahnsinnsaufwendigen Jahren mein Herz unruhig gewesen ist. Unruhig ist unser Herz, hat er dann auch gesagt, aber unruhig war auch sein Herz, bis es ruht in dir, bis er Ruhe gefunden hat. Bis es Ruhe gefunden hat in dir. Könnt ihr nachlesen bei Augustinus in seinen Confessiones. Ja, da gibt er das Bekenntnis in dieser Art und Weise ab. Ja. Das bedeutet, was Paulus hier schreibt, dass wir nicht den Geist bekommen haben, dass wir uns abermals fürchten müssen. Da steht das Wort Phebomai, das heißt Angst und Schrecken versetzen. Ja. Wisst ihr, was ein ganz typischer Moment ist von Angst und Schrecken? Wenn du schuldig geworden bist, wenn du einen Bockmist begangen hast, eine Sünde begangen hast. Ja. Und du denkst dann darüber nach, ja, dann bist du erschrocken. Ja, dann möchtest du nicht, dass andere das mitbekommen, versuchst das irgendwie zu kaschieren. Und so war das auch bei Adam und Eva. Als die die Sünde begangen haben, waren die selber so erschrocken, dass sie sich verkrochen hatten. Ja, die wussten sofort, das ist Mist gewesen. Und jetzt können wir Gott nicht mehr unter die Augen kommen. Ja, und genau das ist es für Gottes Kinder nicht. Mit Sicherheit ist das kein Freibrief, zu leben, wie man will. Aber gerade dann, wenn du in Schuld gefallen bist, ja, lass dich nicht noch auch von der Stimme des Teufels beeinflussen, die dich auch noch erschrecken will und sagt, jetzt kannst du Gott nicht mehr unter die Augen kommen, sondern jetzt erst recht mit dieser Schuld gehe zum himmlischen Vater. Und darum schreibt Paulus, dass wir nicht einen knechtischen Geist bekommen haben, dass wir abermals erschrocken sein müssen, sondern einen Geist der Sohnschaft, weil wir uns so verhalten dürfen, wie Jesus Christus sich verhalten hat, der zu jeder Tages- und Nachtzeit aufblicken konnte zum Vater mit seinen Anliegen, in der Regel eben vor einem Wunder oder vor sonstigen Dingen und zu ihm gebetet hat. Völlig unerschrocken. Das bewirkt Gottes Geist. Ja? Und ich glaube, dass man dadurch in Krisenzeichen Gott spüren kann. Einfach die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes, die ist greifbar. Die ist für unser Herz erfahrbar und fassbar. Ja? Und was Paulus gesagt hat, dass deine und meine Hoffnung in unserer Berufung begründet ist. Und diese Berufung ist eben auch zur Gottessohnschaft, zur Gotteskindschaft. Und darin sind wir Miterben des Reiches. Ich muss etwas schneller weitergehen. Es heißt hier, dass der Geist selbst uns bezeugt, mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hier steht dann das Wort Kinder. Für mich ist die Botschaft da drin einfach gewesen, dass ich nicht alleine bin. Ja, also alleine sind wir sowieso häufig nicht, weil wir ein gutes Netzwerk in der Gemeinde haben. Ja. Aber es gibt ja manchmal Situationen, da hat man den Eindruck, da bin ich alleine mit dem Problem. Da kann mir auch keiner helfen. Ja. Das, was hier im Grundtext gemeint ist, ja, ist, dass wir eben nicht allein sind, sondern dass wir mit Christus verbunden sind und seine Erben sind. Und das Wort, was Paulus da gebraucht hat, das konnte er nur auch für sein geistliches Thema gebrauchen. Kleronomos, ja, heißt, beschreibt einen, dem das Erbe von Gott zugeteilt wird. Und es beschreibt in dem Zusammenschluss von Synkleronomos die Gleichheit der Erben, ohne dass das Erbe aufgeteilt wird. Das gibt es in dieser Welt nicht. Ja, das gibt es in dieser Welt nicht. Ja. Wenn du etwas zu vererben hast, dann gibt es nach dem Gesetz eine Regelung, wie viel die Kinder bekommen und wie viel der Ehemann, wenn er noch lebt, oder Ehefrau, wenn sie noch leben, bekommen, wie auch immer. Aber das Erbe selbst an Substanz wird kleiner pro Person. Ja. Das, sagt Paulus, gibt es bei Gott, beim Reich Gottes nicht. Da wird das Reich Gottes nicht aufgeteilt. Wenn wir Erben Christi sind, bekommt jeder von uns die gleiche Größe, das gleiche Volumen des Reiches Gottes. Und es wird nicht kleiner, Woran erinnert das? An die Speisung, ne? Wo die Tausenden satt wurden. Da gibt es ein paar Brote, da gibt es ein paar Fische, ja? Und alle werden satt und es bleibt mehr übrig, als vorher da war. Das gibt es doch gar nicht in dieser Welt. Das gibt es aber bei Gott. Ja? Oder denken wir an diese Arbeiter im Weinberg. Ne? Der eine wird morgens um 7 eingestellt, ne? Der letzte abends um 17:45 oder so. Und um 6 klingelt die Glocke. Und dann ist Schicht. Und alle bekommen denselben Lohn. Und genau in diesen Gedanken gehört dieses Gleichnis. Ja? Das Reich Gottes wird nicht geteilt. Der Weinbergsbesitzer gibt jedem einen Dinar. Weil man das nicht teilen kann, das Reich Gottes. Jeder bekommt dieselbe Menge. Und das auszulegen ist einfach, dass der eine in jungen Jahren zu Gott findet und damit eben natürlich viel Zeit hat in diesem Leben, auch für Gott zu wirken. Und der andere ist vielleicht 89, findet den himmlischen Vater, sagt Ja zu Jesus Christus, ja, wird wiedergeboren und mit 90 stirbt er und ist beim Herrn. Das ist der eine Denar. Ob du dich mit 6 bekehrst oder mit 96, das ist der eine Denar. Das Reich Gottes ist nicht teilbar. Und das Geschenk wird sozusagen in unserem Herzen verbrieft, dadurch, dass wir bei der Wiedergeburt Gottes Geist bekommen. Und wir diese Verbriefung in uns drin tragen, nicht sichtbar, aber substanziell, doch für das Reich Gottes auf jeden Fall substanziell. Ja, das hat einen unglaublichen Wert. Darum, im Alltag mit Gott verbunden sein, bewirkt, wenn einem diese Dinge mal vergegenwärtigt werden, ja, Hoffnung, Vertrauen und Zukunft. Ja, darum ist es schön, dass wir das Lied eben auch gesungen haben. Gott ist gegenwärtig. Ja, natürlich ist er im Gottesdienst gegenwärtig, wenn nicht da, wo sonst. Aber wichtig ist es doch auch, dass er im Alltag, in unserem ganz banalen Leben gegenwärtig ist. Ja. Und darum nimmt sich der Geist Gottes unserer Schwachheit an. Das Wort, was da gebraucht wird, bedeutet eine ganzheitliche Schwäche. Hier heißt es eigentlich geistliches Unvermögen. Krankheit, biologische Krankheit ist auch damit gemeint, aber damit ist ein generelles Unvermögen gemeint. Nicht nur, dass der eine stottert und der andere nicht oder dass der andere gute Rhetorik hat und der andere schlechte Rhetorik, das ist gar nicht damit gemeint. Es geht um das Unvermögen, dass du als Mensch eigentlich mit deinem alten Menschsein so nicht unter die Augen kommen, Gott nicht unter die Augen kommen kannst. Ja? Und damit vergehen würdest, wie wir das im Alten Testament lesen. Ne? Schwachheit, ja? Im ganzheitlichen Sinne. Und die hat durch Gottes Geist keine Bedeutung mehr. Die wird aufgehoben. Und Gottes Geist, ja, bewirkt es, dass all die Dinge, die ich auf dem Herzen habe, zum himmlischen Vater kommen. Der Vater kennt deine sämtlichen Anliegen. Jesus Christus konnte sagen, ja, noch bevor ihr um etwas bittet, weiß der himmlische Vater schon, was ihr braucht. Ja. Das ist ganz praktisch zu sehen. Es ist schön, dass wir heute einfach eine junge Familie hier vorne hatten. Ja. Wenn ich euch fragen würde, ja, eure Kinder, ihr kennt die recht gut, ja, müssen die immer euch sagen, was sie brauchen? Oder seht ihr das vorher, was die Kinder brauchen? Als Eltern sieht man das vorher, was sie brauchen, was sie auch gerne hätten und welche Wünsche sie manchmal auch in ihrem Herzen tragen. Ja? Das wissen Eltern einfach. Und trotzdem ist es einfach schön, wenn damals meine kleine Nele zu mir kam und sagte, Papa, kaufst du mir ein Fahrrad? Ich wusste das, dass sie eins wollte und brauchte, ohne dass sie das gesagt hatte. Und trotzdem fand ich das einfach schön. Ja? Weil sie damit ihr Vertrauen zu mir, der Papa wird das machen, auch ausgesprochen hat. Und das fördert einfach diese Vater-Kind oder diese Eltern-Kind, diese Mutter-Kind-Beziehung. Ja? Wenn Kinder ihre Bedürfnisse auch aussprechen. Und so ist das auch beim himmlischen Vater. Ja? Und Gottes Geist transportiert das zum himmlischen Vater. Das heißt, der Heilige Geist übernimmt deine Anliegen und bringt sie vor ihn. Der Heilige Geist hält die Beziehung zu Jesus warm. Da geht es um den Tröster. Ich kürze das jetzt einfach mal ab. Um diese Beziehung warm zu halten, das hatte ich schon mal erwähnt, in einem Gottesdienst auch, als wir hier, jetzt muss gerade überlegen, den Abschluss hatten, das heißt hier nicht biblischer Unterricht, sondern, helft mir mal gerade, TBK. Ja, da hatte ich den Jugendlichen ein Armband geschenkt. Ja, sollte nicht nur eine nette Geste sein, sondern da steht was drauf. Ja, what would Jesus do, steht da drauf. Ja, und lasst uns das ein Leitgedanke sein. Ja, wenn wir nach Gott fragen, wenn wir Jesus fragen, was würdest du tun, dann dürfen wir erleben, dass Gott nicht schweigt. Durch irgendeine Sache, Lesen im Wort Gottes oder auch durch einen Gedanken, den ich bekomme oder durch ein Gespräch mit einem anderen, erfahre ich, dass Gott nicht schweigt. Die Antwort muss nicht unbedingt mir gefallen. Das Ergebnis, da ist Gott souverän und auch offen. Das muss nicht dem entsprechen, was ich denke. Aber ich glaube, dass wenn wir im Alltag nach Gott fragen, ja, tatsächlich auch Gottes Reden hören. Und darum möchte ich abschließen mit diesem Gedanken. Entdecken wir unsere Berufung zur Gotteskindschaft. Und da möchte ich einen kleinen Werbeblock einführen. Ja? Ich habe dieses Buch mitgebracht, Willkommen daheim. Und wenn ich euch sage, was das ist, dann werdet ihr denken, ach Wolfgang, nicht das noch auch noch. Das ist nochmal eine Bibelübersetzung. Ja? Aber das ist ein Lesebuch für Erwachsene. Ja? Mal in einer anderen Art und Weise. Und das ist genau manchmal mein Problem, ja, seit 40 Jahren christlich sozialisiert zu sein und eigentlich alles schon kennen. Man hat ja auch Bibelverse mal auswendig gelernt, ja, damals im Studium oder so. Ne? Und ihr sicherlich, ihr mit den einen oder anderen Vers auch. Ja? Man kennt unglaublich viel. Und ich darf durch das Lesen dieses Buches, Gottes Wort, noch einmal neu kennenlernen. Ja, und merke tatsächlich, wie der Heilige Geist auch zu mir spricht. Ja, das hat mit dem Buchstaben selber nichts zu tun. Das hat einfach etwas mit der Intention, manchmal auch von Übersetzung zu tun. Darum möchte ich das mal empfehlen. Ja, entdecken wir in unserer Berufung oder entdecken wir unsere Berufung zur Gotteskindschaft, ist meine Frage. Unser Vater weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn bitten. Das hatte ich zitiert. Ja. Dann Johannes 14, Vers 18, da hatten wir das gerade in der Textlesung am Anfang gehabt, dass Gott und dass Jesus uns seinen Tröster sendet und damit einen unsichtbaren Begleiter. Damit bin ich bei dem Bild, was ich da abgedruckt habe. Was ist das? Eine rhetorische Frage nach der Predigt. Ich antworte selber, das ist eine Pusteblume. Ja? Zwei Pusteblumen, gut. Sehr gut. Danke. Ja? Was sehen wir auf diesem Foto? Natürlich die zwei Pusteblumen. Ja. Wir sehen auch einen blauen Himmel, so ein bisschen mit weißen Wölkchen da vielleicht noch und so etwas schemenhaft ein paar Halme. Auch noch kann man auch sehen, man sieht die Stängel. Ne. Man sieht auch, wie der Same etwas weggeweht wird von dieser Pusteblume. Ja. Aber was sehen wir nicht? Das Entscheidendste sehen wir nicht. Pneuma. Ruach, das ist es, was diese Pusteblume und was den Samen dieser Pusteblume bewegt. Ja, da würde bei einer Beschreibung Pneuma oder Ruach stehen. Ja, das ist nicht sichtbar. Jesus hat aber gesagt, du weißt nicht, woher es kommt und wohin es geht, aber sein Sausen, also die Auswirkungen, das Geräusch, und damit eben auch diese Wirkung, siehst du wohl, dass der Same tatsächlich emporgehoben wird. Und manchmal ist das sogar ein schönes Bild für das Christsein, ja, für das Weitergeben des Wortes Gottes, für das Christsein, für Gemeinde auch. Ja. Überall, wo dieser Same hinkommt, auf die Erde, entsteht eine neue Pusteblume, ein neuer Löwenzahn. Ja. So ist das auch mit Gemeinde gedacht. Gottes Geist bewegt Gemeinde. Nach der Verfolgung, durch die ausgebrochen ist nach diesem Stephanus, und durch den Empfang des Heiligen Geistes sind die ersten Christen ausgeströmt in ihr Umland. Und was konnten sie nicht lassen, von dem zu reden, wovon ihr Herz erfüllt war, dass sie mit Jesus lebten. Und überall, wo dieser Samenkorn gelandet ist, hat es in der damaligen Zeit eine Gemeinde gegeben. Ja, also das ist heute nicht mehr so, aber in den ersten 3-4 Jahrhunderten war das gesamte Römische Reich um das Mittelmeer herum komplett mit christlichen Gemeinden, große und kleine, übersät gewesen. Das hatte einen Pusteblumeneffekt gehabt, ja, die Ausbreitung des Evangeliums. Ja. Leider ist es heute nicht mehr so, aber in Issum ist es so. Da weht Gottes Geist in deinem und in meinem Herzen. Lasst es uns wehen lassen. Hört sich ein bisschen komisch an, aber lasst uns bewegen. Ja? Nicht treiben, sondern lasst uns vom Geist Gottes bewegt sein, weil wir alle miteinander Söhne Gottes ist. Und darum glaube ich, dass diejenigen, die Gott lieben und das Leben annehmen, akzeptieren, auch ein Wachstumsprozess ist, ja, ein Wachstumsprozess im Glauben, aber auch ein Erfahrungsprozess, dass Gottes Geist in dir und mir sich offenbart, zu deinem eigenen Segen, zum Wachstum im Glauben und zum Segen derer, mit denen du zu tun hast. Das wünsche ich mir und für uns von ganzem Herzen. Amen. Ich bete noch. Danke, himmlischer Vater, dass wir einfach wissen dürfen, dass du uns nicht nur alleine gelassen hast, sondern dass du uns eine unsichtbare Kraft, ja, was wir im Neuen Testament lesen, eine Dynamis gegeben hast, dass dein Geist in unser Herzen gekommen ist, dass er auch in unseren Herzen gegenwärtig ist, dass er uns heiligt und dass er uns bewegt, dass er uns hinführt, auch zu mancher Erkenntnis, aber auch hinführt zum Ausleben, zum Praktizieren unseres Glaubens. Lass uns die Kraft haben, den Mut haben, deinen Geist wirklich auch sein Werk zu tun, dass wir zu brauchbaren Werkzeugen sind, deines Friedens und deiner Liebe und deines Reiches. Amen.